Wir reden heute im Stoffwechsel über den Welttag der indigenen Völker. Und bei mir zu Gast im Studio ist der Klaus. Und er hat hier auch bei Radio Z, du hast mittlerweile mehrere Redaktionen, die du bespielst.
Also ich bin eigentlich bei der Redaktion Cidades, aber manchmal, gerade weil Cidades brasilianisch ist und brasilianische Einflüsse auch in anderen Sendungen Berührungspunkte haben, bin ich bei Martin in Pangea. Und weil Brasilien auch viel mit Fußball zu tun hat, hat er auch das eine oder andere von mir für Plattenkracher vorbereitet. Aber das sind eigentlich eher Gastbeiträge oder Ausblicke auf Brasilien in anderen Sendungen.
Cidades de Deus, ne? So spricht man es aus.
Cidade de Deus.
De Deus, genau, so.
Das läuft jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr.
Da dreht sich alles um Brasilien oder auch, aber auch Portugal oder eben portugiesischer Raum, sprachlicher Raum. Und was ist der Kern der Sendung?
Also der Kern der Sendung ist jetzt seit Anfang des Jahres wirklich Brasilien. Die anderen portugiesischsprachigen Länder, portugiesischsprachige Länder in Afrika sind jetzt nicht mehr so dabei, denn mein Bezugspunkt ist Brasilien. Ich bin oft in Brasilien, habe da auch sehr viele Kontakte und ich denke, das hat heute auch was mit der Sendung zu tun.
Eben, du bist also uns sozusagen unser brasilianischer Experte und du hast eben gerade schon gesagt, hast viele Kontakte eben jetzt in Bezug eben auf die indigenen Völker. Kommen wir nachher noch drauf, was da eben jetzt wieder in Brasilien vorgefallen ist. Jetzt wollen wir erstmal ganz kurz drüber sprechen. Eben Tag der indigenen Völker war eben gestern. Was ist denn die Definition eben von einem indigenen Volk? Da hast du was rausgesucht.
Ich habe zwei Sachen rausgesucht. Das eine ist die Definition der Weltarbeitsorganisation, die ILO 169. Und da gibt es vor allem zwei Punkte, dass die Völker noch in Stammesstrukturen, in traditionellen Strukturen leben. Und das andere ist, dass es auch Völker sind, die sich wirklich auf ihre Kultur beziehen und vor einer Eroberung oder vor einer, auf Brasilien bezogen, natürlich vor Kolumbus dort gelebt haben oder von diesen Völkern, die dort gelebt haben, abstammen.
Das sind aber auch eben in Brasilien verschiedenste Stämme. Also das ist nicht nur ein Stamm, sondern es sind eben verschiedene Stämme. Wie heißen die denn alle? Oder weißt du ein paar zumindest?
Also in Brasilien leben zurzeit etwa 280 Völker. Die bekanntesten, wohl auch die größten, sind die Guarani Kaiowa. Sie leben im Süden Brasiliens, an der Grenze zu Argentinien, an der Grenze zu Paraguay, auch in Paraguay. Und im Gegensatz zu Paraguay, in Paraguay ist Guarani zweite Amtssprache, in Brasilien nicht, aber es ist ein sehr großes Volk. Das Volk gehört zu den Tupi-Völkern und das heißt, es ist monotheistisch. Es gibt aber auch im Süden zum Beispiel kein Gangi. Die haben ein duales Weltbild, also einen guten Gott, einen bösen Gott. Oder als gut und böse, das zu bezeichnen, ist eigentlich schon fast sehr europäisch, denn ist es eigentlich eher das starke, harte und das kluge, weiche. Das sind eigentlich die Hauptströmungen in brasilianischen Völkern. Sie sprechen 230 Sprachen und vielleicht noch ein paar Völker, die interessant sind zu erwähnen, sind auf jeden Fall die Kuikuro und Yawalapiti. Sie wohnen im Parque Xingu. Ist der erste Nationalpark, der größte Nationalpark Südamerikas. Und sie leben eigentlich die Kultur noch sehr traditionell mit sehr wenigen Europäer oder nicht indigenen Einflüssen.
Jetzt haben wir ein bisschen die Geschichte, wenn wir eben uns das mal anschauen in Brasilien, ja, wo du eben gerade schon gesagt hast, vor Kolumbus eben heile Welt. Und dann, was ist passiert im Endeffekt? Also dann war eben Kolonialisierung durch eben die Portugiesen hauptsächlich und die indigenen Völker wurden weitestgehend eben zurückgedrängt oder eben vertrieben. Aber das ist eben was, was auch bis heute noch so Einzug hält, oder?
Also die Kolonisierung Brasiliens war eigentlich hauptsächlich die Kolonisierung am Atlantik, vielleicht ein paar hundert Kilometer ins Landesinnere und am Amazonas selbst entlang. Ins Landesinnere sind die Portugiesen nur sehr vereinzelt gekommen. Sie haben allerdings dann im 17., 18. Jahrhundert angefangen, Indianerjäger in das Landesinnere zu schicken, denn die Urbevölkerung hat immer wieder Plantagen angegriffen. Und dann hat die brasilianische Regierung ein Kopfgeld ausgesetzt auf Indios und es gab die sogenannten Brugeros, das waren diese Indianerjäger und besonders berüchtigt, damals für die Brasilianer ein Held, aber wir sehen das heute sicher anders. Ein gewisser Martin Brugero, der sogar stolz darauf war, über 1000 Indios ermordet zu haben.
Heute gibt es kein Kopfgeld mehr, sondern man bedient sich da anderer Mittel.
Also rein rechtlich ist die Situation deutlich besser geworden. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts ist man zuerst dazu übergegangen, den Indianern wirklich einen Menschenrechte zuzusprechen. Man hat allerdings wirklich die, einige kennen es vielleicht von Australien, versucht, die Indios wirklich an europäische Werte anzupassen, in das weiße Brasilien zu integrieren. Und das ging bis in die 50er Jahre. Und in den 50er Jahren ist dann wirklich ein Meilenstein passiert, ist wirklich das Leben der Indios mit ihrer Kultur anerkannt worden. Und die wichtigsten Personen dabei waren auf jeden Fall ein Darcy Ribeiro, Schriftsteller, Ethnologe, Anthropologe, und ein Marechal Rondon. Das war der Gründer des Parque Xingu, den ich vorhin schon angesprochen hatte. Und sie haben wirklich gesagt, diese Kultur hat Wert und muss geschützt werden.
Ist es so, sie sind jetzt mittlerweile anerkannt, aber eben, weil du es gerade mit Australien hattest, wo viele in Reservaten leben, gibt es das dann in Brasilien auch?
Also das gibt es in Brasilien auch, und auch der Parque Xingu ist ja eigentlich ein Reservat. Wobei für die indigenen Völker in Brasilien das Leben im Reservat noch mit Abstand die beste Situation ist. Denn viele Gebiete, in denen sie traditionell leben, sind nicht anerkannt als Reservat, sind oft von Farmern besetzt, und diese Länder sind für die Indigenen heilig, dort sind ihre Vorfahren begraben, und sie möchten auf keinen Fall dort weg. Also wenn die Farm da ist, können sie natürlich nicht mehr auf das direkte Farmgelände gehen, aber gerade die Guarani Kaiowas siedeln dann oft an Straßen um die Farmen herum, um ihre traditionellen Gebiete herum, leben unter absolut unwürdigen, prekären Bedingungen. Es gibt keinen Zugang zum Gesundheitssystem, kein fließend Wasser, keinen Strom. Sie leben teilweise unter Plastikplanen, und wirklich die schlimmsten Bilder, die man teilweise auch aus Indien, aus den Slums in Indien gesehen hat, damit vergleichbar. Und es ist das Schlimmste, was in Brasilien indigenen Völkern passiert, ist wirklich dieses Leben am Straßenrand und das Warten darauf, dass der Staat irgendwann anerkennt, dass ihnen die Gebiete gehören.
Aber die Gebiete gehören mittlerweile hochoffiziell großen Firmen auch zum Teil, also nicht nur kleinen Farmern, sondern eben großen Baufirmen oder eben gerade auch am Amazonas. Viele Staudämme wurden dort zum Beispiel auch errichtet und so weiter. Und dann müssen die indigenen Völker dort weichen. Und das ist jetzt aktuell auch wieder passiert. Kannst du da kurz eben was dazu erzählen, was und wo das passiert ist?
Das letzte wirklich sehr schlimme Ereignis war in der Nähe von Manaus, Maracapuru. Und in der Nähe der Stadt oder bei der Stadt war eine Siedlung von Indigenen, hauptsächlich von Kokama. Es lebten dort etwa 1500 Familien. Das Gelände gehörte allerdings einer ziemlich großen Holzfirma, und diese Holzfirma hat einen richterlichen Räumungsbeschluss erwirkt, mit der Konsequenz, dass letzten Sonntag die brasilianische Polizei mit Eliteeinheiten, Panzerwagen, einem sogenannten Batalhão de Choque, also wirklich Sondereinsatzkräfte, schwerst bewaffnet mit etwa 250 bis 300 Leuten da erschienen sind. Die Indios wollten sich natürlich erst einmal gegen die Räumung wehren. Möglicherweise hatten die einen oder anderen auch Pfeil und Bogen und auch mit Pfeil und Bogen gedroht, aber gegen Panzerwagen ist das natürlich eigentlich eine symbolische Geste. Darauf hat die brasilianische Polizei mit Tränengasgranaten und Gummigeschossen in die Bevölkerung reingeschossen. Es gab mehrere Schwerverletzte, und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag habe ich dann die Nachricht bekommen, dass mehrere der Verletzten ihren Verletzungen erlegen sind, darunter auch ein kleines Kind, ein dreijähriger Junge.
Was ist dann, was haben die Menschen jetzt für eine Alternative, die überleben? Denn wo sollen die hin?
Andere Orte suchen, an denen die Situation allerdings sicher nicht besser ist. Es gibt auch andere Gebiete, in die sie dann vermutlich reingehen und dann schauen, ob irgendjemand Anspruch auf das Gebiet erhebt oder nicht. Obwohl natürlich eigentlich die Situation so ist, dass gerade am Amazonas, dass natürlich alteingesessene indianische Gebiete sind. Und die brasilianische Verfassung garantiert, dass den Indigenen ihr angestammtes Land zusteht.
Aber die Realität sieht anders aus.
Die Verfassung steht auf dem Papier, aber leider auch nur auf dem Papier. Die Realität sieht anders aus, und Trotzdem gibt es immer wieder auch Gebiete, die anerkannt werden. Und die Situation ist, passieren immer sehr schlimme Sachen, aber es ist doch nicht aussichtslos.
Jetzt hast du eben gerade von einer Räumung eben erzählt, aber gab auch noch fast zum zeitgleich jetzt auch noch mal eine größere Räumung.
Also die Räumung in Beimanaus war auch nicht sehr klein. Also 1500 Familien ist auch eine große Räumung. Ja. Kleine Räumungen sind dann 200, 300, 400 Leute. Eine sehr große Räumung war jetzt angekündigt oder stand unmittelbar bevor und wieder einmal betroffen Guarani Kaiowa. Auch das, der Bundesstaat, der immer wieder für Negativschlagzeilen sorgt, Mato Grosso do Sul. Es ging dabei um eine Ansiedlung mit dem Namen Tekoetoga, Guarani Kaiowa, in der Nähe oder in Mato Grosso do Sul. Dort lebten etwa 5.000 bis 7.000 Menschen. Es gab Krankenhäuser, es gab Schulen, es gab ja, wirklich komplettes Dorf- oder Kleinstadtleben aufgebaut. Das Gebiet und das Dorf waren offiziell als Siedlungsgebiet anerkannt. Doch die Anerkennung wurde von Großgrundbesitzern wohl angefochten. Und ein Gericht hat es dann auch wieder über den Haufen geworfen und auch eine Räumungsklage
dann auch geräumt, ja. Du hast jetzt eben Kontakt nach Brasilien, aber wie kann man denn auf dem Laufenden bleiben?
Also wir versuchen natürlich auf jeden Fall Radio Z immer zu informieren, wenn irgendwas los ist. Aber auf der anderen Seite, ganz wichtige Organisation, die auch deutschsprachig auf die wichtigen Themen anspricht, ist Survival International. Und es gibt natürlich auch dann portugiesischsprachige Organisationen, die sich sehr gut kümmern, vor allem die SEMI, die ehemalige oder nahm nach immer noch katholische Missionsarbeit für Indigene, die aber sich wirklich mehr um Menschenrechte als um die Missionierung kümmert. Und zwar, weil das doch heute angesichts der Sachen, die letzte Woche passiert sind, relativ negativ klang. Es ist nicht so, dass nicht auch positive Sachen passieren. Anerkannte Gebiete, wenn wir Reservate sagen, klingt das ein bisschen abwertend. Zum Beispiel Völker wie die Munduruku oder die Terena haben große anerkannte Gebiete, betreiben dort Landwirtschaft, pflanzen auch oder produzieren auch Sachen für den Export aus den Gebieten, das dann so aussieht, dass normalerweise immer 2 oder 3 Leute den Kontakt mit der brasilianischen weißen Außenwelt halten, dann in die nächste Stadt geschickt werden und die Sachen verkaufen und das Ganze in der Gemeinschaft dann oder die Erlöse in der Gemeinschaft verteilt werden. Ist ein relativ gutes Leben. Also Gebiete sind natürlich nie so groß, wie sie irgendwann mal in paradiesischen Zeiten vor Kolumbus waren, aber es macht doch in einigen Punkten oder in einigen Gebieten große Fortschritte für die anerkannten Gebiete.
Also da auch auf jeden Fall mal ein Fortschritt, dass man es eben verstanden hat, den Menschen da ihren Raum zurückzugeben. Einfach weil, ja, wie wir ja alle wissen, einfach mittlerweile ein Wissen da ist, auch eben in den indigenen Völkern, gern mit Naturheilkunde etc., die wir ja so, ja, gar nicht mehr sonst hätten.
Ja. Ja, und da ist auch noch eine ganz tolle Nachricht die letzten Wochen reingekommen, und zwar das indigene Volk der Huni-Kuin hat ein Buch veröffentlicht mit über 500 Seiten über die traditionelle Medizin ihres Volkes.
Und du hast noch, Klaus, du hast noch Musik mitgebracht, ne? Willst du mir das kurz ansagen, was du da dabei hast?
Dann, ja. Also ich war... wie ich das letzte Mal in Brasilien war, war ich auch in Rio de Janeiro. Und in Rio de Janeiro gibt es ein Museo do Índio, ein Museum der indigenen Völker. Das ist vor ein paar Jahren umgezogen und in dem neuen, schicken Stadtteil finden ab und zu trotzdem im Museum indigene Märkte statt. Dort kommen Indigene aus der näheren, aber auch aus der weiteren Umgebung. Und dort war letztes Mal auch eine große Delegation des Volkes der Fulniot von der Atlantikküste aus Pernambuco. Und bevor sie wieder zurückgefahren sind, hat eine Gruppe von etwa 10 bis 15 jungen Männern einige Tänze aufgeführt und dazu gesungen.
Und die Musik, die gespielt haben, da hören wir jetzt mal rein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr interessant und ich habe auch die Erlaubnis bekommen, das für Radio Z aufzunehmen. Allerdings mit der kleinen Bitte, dass ich auch sage, dass das im Museo de Indio öfter mal solche Veranstaltungen gibt, wo sie auch ihr Kunsthandwerk verkaufen und gerade vielleicht, wenn jemand zum Beispiel für die Olympischen Spiele nach Brasilien, nach Rio fliegt, Kanada, sich das auch bitte mal anschaut.
Das stimmt, das ist ja Olympische Spiele. Wunderbar, dann machen wir das und mehr über Brasilien und die Kultur in Brasilien außerhalb von den Olympischen Spielen oder Fußball gibt's dann noch eben jeden ersten Mittwoch im Monat bei, jetzt darfst du den Titel nochmal sagen.
Cidades Deus. Thank you.